Herzlich willkommen zu dieser Sendung, begrüßt Sie Gabi Fröhlich. 8. Dezember, Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Bei Radio Horeb feiern wir heute mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das 20-jährige Bestehen unseres Senders. Es war kein Zufall, dass wir damals ausgerechnet an diesem Festtag mit dem ersten katholischen 24-Stunden-Radioprogramm in Deutschland auf Sendung gegangen sind. Die Empfängnis Mariens steht für einen allerersten Anfang, und zwar für einen Neuanfang aus purer Gnade Gottes. Wenn man es mit modernen Bildern beschreiben wollte, könnte man vielleicht etwas gewagt sagen, Gott drückt in der Geschichte der Menschheit die Reset-Taste, also die Taste am Computer, mit der das ganze System in einen unbeschadeten Anfangszustand zurückgebracht wird. Am Computer macht man einen Reset, wenn das System nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und auf die normalen Eingaben nicht mehr reagiert. Aufs Geistliche übertragen könnte man sagen, Gott hat mit der Erschaffung Mariens das Menschsein, das gebrochene, nicht mehr wirklich funktionierende Menschsein an dieser einen Stelle in den unbeschadeten Anfangszustand zurückgebracht und damit einen neuen Anfangspunkt auf dem Heilsweg gesetzt. Das ist also ein wunderschöner Festtag, um ein neues Radioprogramm zu starten, das die frohe Botschaft von der Erlösung in die Welt tragen soll. Und wir freuen uns, dass wir diese 20 Jahre mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so feiern können. An diesem Hochfest betrachten wir in der Spiritualitätssendung das Festgeheimnis genauer unter dem Aspekt ohne Erbsünde, daher beziehungsfähig. Auch ein spannender Aspekt, die Beziehungsfähigkeit, also die Beziehungsunfähigkeit durch die Sünde und ohne Erbsünde, daher beziehungsfähig. Unser Gast ist Pater Elmar Busse. Er stammt aus der ehemaligen DDR, gehört zum Orden der Schönstatt-Patres und war lange seelsorglicher Begleiter von Familien der Schönstatt-Bewegung. Das werden wir seinem Vortrag gleich auch anhören, dass er sich viel mit Ehen und Familien beschäftigt hat. Seit letztem Jahr ist er Hausgeistlicher des Mutterhauses der Dernbacher Schwestern und er ist geistlicher Leiter der Weiterbildungsakademie seines Ordens, der Katharina-Kasper-Akademie. Uns zugeschaltet aus dem Westerwald. Herzlich willkommen, Pater Busse.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Fröhlich, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Busse, ich erinnere mich an meinen alten Religionslehrer. Ich gestehe, dass ich nicht sehr viel vom Religionsunterricht in der Schule behalten habe, aber eines hat er uns wirklich eingeschärft, dass nämlich die unbefleckte Empfängnis Mariens nichts mit der Empfängnis Jesu zu tun hat, also nichts mit der Jungfrauengeburt. Vielleicht erschien den Eindruck zu haben, dass viele das immer noch verwechseln. Vielleicht, um das am Anfang zu klären, also Jungfrauengeburt ist was anderes als unbefleckte Empfängnis.
Gut, es kommt natürlich auch daher, dass das ja in der Messe des heutigen Tages, weil es ja über dieses Glaubensgeheimnis der unerbsünden empfangenen Gottesmutter keinen Evangelientext gibt, sondern dass man dann die Verkündigungsstunde nimmt und praktisch diesen Gruß des Engels, du bist voll der Gnade, was ja dann der Ausgangspunkt war für die Meditation, was heißt das, wenn Maria voll der Gnade ist, und dass sozusagen diese Verwechslung dann durch das Evangelium des heutigen Tages dann zustande kommt.
Aber gemeint ist eben nicht der Moment, dass Maria Jesus als Jungfrau empfangen hat, sondern ein Schritt noch davor.
Eigentlich. Genau,
also
genau.
Es geht um ihre eigene Empfängnis im Mutterschoß von Anna und damit eben darum, dass sie dort selbst ohne Erbsünde von Gott einen Neuanfang für unsere Menschheit geschenkt bekommen hat. Wir freuen uns jetzt, Pater Busse, wenn Sie uns aufzeigen, was das bedeutet, Maria ohne Erbsünde, daher beziehungsfähig. Und wir freuen uns auf Ihre Gedanken zum Thema.
Gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vor längerer Zeit überholte ich auf der Autobahn einen LKW. Auf seiner Plane wurde für ein Mineralwasser geworben mit dem Slogan »Vom Ursprung her vollkommen«. Leider konnte ich in der Schnelle dann die Marke nicht erkennen. Spätere Recherchen im Internet führten mich dann zu der Marke. Die Firma hatte ihren Werbeslogan als Marke schützen lassen wollen, war aber vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert, weil es eben eine Formulierung war, die jetzt nicht eben jetzt so markentypisch ist. Und es ist natürlich auch schwer, sich auf einem Mineralwassermarkt von 300 Marken zu positionieren, sich zu behaupten. Und wenn man das Besondere und das Unterscheidende der eigenen Marke im Vergleich zu den anderen herausarbeiten will, ist das sicher nicht so einfach, wenn man als Anbieter ehrlich bleiben will. Denn ob nun 8,6 oder 11,2 Milligramm Kaliumionen oder 365 Milligramm Hydrogencarbonat oder doch nur 245 in jedem Liter des Mineralwassers vorhanden sind, das kann ich beim besten Willen nicht herausschmecken. Und darum geht es ja dem Anbieter auch nicht. Er greift mit seinem Werbeslogan unsere Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und Vollkommenheit auf. Und er traut sich dies zu tun, auch wenn in unserer Zeit Vollkommenheit von manchen selbsternannten Befreiern als Perfektionswahn einfach abqualifiziert wird. Gestehen wir uns ein, keiner von uns kann einen Kreis freihändig zeichnen. Und doch können wir zu Recht beurteilen, ob ein freihändig gezeichneter Kreis dem Vollkommenen mit einem Zirkel gezeichneten Kreis näher kommt, als ein anderes, das eher an ein Osterei erinnert, als an einen Kreis. Der Kreis ist eine vollkommene geometrische Figur. Aber worin liegt die Vollkommenheit eines Mineralwassers? Keimfreiheit versteht sich von selber. Schal soll es auch nicht schmecken. Aber auch nicht so intensiv wie ein Heilwasser aus dem Radiumbad Bad Brambach, wo ich als Kind das 4 Wochen lang täglich trinken musste. Schließlich ist vollkommen auch etwas anderes als gesund. Vom Ursprung her vollkommen, diese Assoziation, die mir damals noch auf der Autobahn kam, war der Gedanke an die Gottesmutter Maria als Immaculata, als die ohne Erbsünde Empfangene. Das feiern wir heute. Gottes unverdorbener Plan vom Menschen. So umschreibt ein Lied aus der Schönstatt Mädchenjugend das Wort Immaculata. Wenn wir also sehen wollen, wie Gott den Menschen eigentlich gedacht hat, dann müssen wir auf Maria schauen. Pater, kennt ihr nicht fast die kirchliche Lehre über die vorerbsündliche Natur des Menschen zusammen und bringt es auf den Punkt, ihr Wille ist stark, ihr Verstand ist klar, ihr Gemüt ist rein. Ich kann mich noch an eine Diskussion nach einem Vortrag über Maria erinnern, in der eine Frau sagte, ich fühle mich so an die Wand gedrückt von dieser Vollkommenheit. Später erfuhr ich von einer anderen Teilnehmerin, dass diese Frau sehr leicht zu Eifersucht neige und auch im Betrieb immer sehr schnell eine Beziehung unter dem Aspekt der Konkurrenz betrachtete. Bei dieser Art der Wahrnehmung des anderen Menschen muss natürlich Maria zur Rivalin werden, gegenüber der eine andere Frau keine Chance hat. Wenn man dagegen sich befreien kann von diesem Taxieren und Vergleichen, wenn man so vorurteilsarm wie möglich dem vollerlösten Menschen Maria begegnet, dann tut eine solche Begegnung gut. Ich genieße es, Menschen zu begegnen, die eine positive Ausstrahlung haben und fühle mich dadurch bereichert. Wie viel mehr gilt das für den Menschen Maria? Pater Kentenich berücksichtigt in seinen Meditationen über die Immaculata, aber auch die Konkurrenztypen und meint, der Glaube an die Gottesmutter als Immaculata schließt mit ein Credo, der Glaube an das christliche Menschenbild, an Erbsünde und Erlösung, ein Confiteor, das Erkennen und Anerkennen der eigenen Schuld und Gebrechlichkeit und ein Magnificat, ein Lob auf die Erlösungsgnade Gottes im Leben Marias wie im eigenen Leben. Also der Glaube an die Gottesmutter als Immaculata schließt ein Credo, ein Confiteor, ein Magnificat. Wichtig war es für Pater Kente nicht, dass man nicht im Confiteor stecken blieb, sondern weiterging zum Magnificat. Es darf durchaus sein, dass in der Begegnung mit Maria die eigene Unvollkommenheit schmerzlicher erlebt wird, als wenn wir in der Zeitung das Bild eines Kriegsverbrechers sehen und denken, so etwas könnte mir nie passieren. Das Confiteor hat also durchaus seine Berechtigung, aber eben nur als Durchgangsstadium. Der Mensch, der sich in der Begegnung mit Maria nicht aus Scham verschließt, sondern sich hier öffnet, darf eintauchen in die Atmosphäre, die sie um sich verbreitet. Wenn Maria der Mensch ohne Erbsünde ist, so können wir aus den Äußerungen Pater Kentenichs schließen, dann hat sie eine ungebrochene Natur, eine natürlich-übernatürliche Lebensfülle. Und interessant, kennt ihr nicht, betont auch noch dann das ertraute Gottesmut einen gewissen Kampfesmut und eine gewisse Siegesgewissheit zu. Es fällt auf, dass Pater Kentenich in seinen Ausführungen Meditationen zum Thema Immaculata nicht so sehr die christologische Dimension des Immaculata-Dogmas durchmeditiert, wie es die liturgischen Texte des heutigen Festes tun. Da heißt es im Tagesgebet: Großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod Christi hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. Pater Kentenich betont die natürlichen Folgen der Freiheit von der Erbsünde. Maria wird für ihn zum Repräsentanten und zum Garanten des echt Menschlichen. Wir werden eher noch einmal auf diesen Aspekt zurückkommen. Ich möchte jetzt dem Thema mich noch einmal von einer anderen Seite nähern. Von 1983 bis 1990 war ich in Thüringen in Ortruf Pfarrer. Zur Pfarrei gehörten 11 Orte und von den 25.000 Einwohnern waren 58 katholisch. Aber Ortruf war auch bekannt wegen der 20.000 russischen Soldaten, die dort stationiert waren, und wegen der russischen Raketen. Und einmal bot sich mir die Gelegenheit, dass ich von einem russischen Offizier 120 Liter Benzin abkaufen konnte. Das war natürlich illegal, aber war auch verlockend, für 50 Pfennig pro Liter das Benzin zu bekommen. Also, ich hatte am Ende dann 6 20 Liter Kanister stehen und habe die dann schön eingefüllt in mein Auto, ein Wartburg. Doch als ich die ersten 40 Liter verfahren hatte, fing auf einmal der Motor an zu stottern und ich ahnte schon, was passiert war. Als ich dann die Benzinpumpe abschraubte, war das ganze Sieb voll mit kleinen Rostpartikeln. Und das Benzin war so rostig im Kanister, dass die Benzinpumpe, wenn die das Benzin angesaugt hat, das ganze Sieb mit diesen Rostpartikeln zugesetzt hat und dann konnte auf einmal nichts mehr durchfließen. Natürlich habe ich dann auch die restlichen Liter Benzin noch verfahren, aber ich habe nie wieder dann russisches Benzin gekauft, weil ich diesen Vorgang, das Sieb der Benzinpumpe reinigen zu müssen, dann noch einige Mal habe wiederholen müssen. Ich möchte mal diesen Vergleich gebrauchen, dass wir, wenn wir einen Menschen Liebe schenken, also wenn es von uns zu einem anderen fließt, dann ist das nie so eine ganz reine Sache. Wir bleiben eben erbsündlich belastete Menschen. Und gerade wenn wir uns einem Menschen zumuten, also wenn wir ihm Nähe anbieten, dann ist das für den anderen auch nie nur reiner Genuss, sondern manchmal auch sehr anstrengend. Und der Preis für seelisch-körperliche Nähe in der Ehe und in der Familie besteht darin, dass ich mich dem anderen mit meinen Fehlern zumuten muss und der andere mich auch ein Stück ertragen muss. Und das ist manchmal für den anderen sehr leidvoll. Und für einen selber natürlich auch verbunden mit Scham. Ich kann mich ja nicht einfach ins Nichts auflösen, wenn ich unter Spannung stehe, wenn ich traurig bin, wenn ich niedergeschlagen bin oder wenn ich wütend bin. Natürlich kann man einen gewissen Sicherheitsabstand einlegen und ich kann mich noch daran erinnern in der Pubertät, dass durchaus meine Eltern auch mal sagten, also wenn du aufhörst zu spinnen, kannst du wiederkommen, aber jetzt verzieh dich erst mal. Also so eine Art Sicherheitsabstand, dass man mit seinen ungekämmten, wild zu Berge stehenden Gefühlen da nicht die anderen unnötig genervt hat. Aber Flucht ist natürlich keine Dauerlösung. Denn dann sind wir sehr schnell dabei, wenn der andere unerträglich wird, dann lässt man sich scheiden. Und ich erlebe das durchaus manchmal, dass Eheberater Paaren den Ratschlag geben, ehe sie anfangen, sich zu hassen, gehen sie lieber auseinander. Nur wozu führt das dann? Man reift eigentlich nicht an den Konflikten, man arbeitet nicht an sich, sondern man sagt, die Ehe ist eine gute Sache, es war nur die falsche Partnerwahl. Und dann macht man es eben halt wie Boris Becker, der schon 4-mal geheiratet hat, immer den gleichen Frauentyp sich geangelt hat. Aber wenn es dann kritisch wurde, dann nur gemeint hat, das war die falsche Partnerin. Ja, also ich kann ja auch den anderen nicht netto nehmen. Also ich schneide das Gute von dir heraus, das mag ich, das andere nicht, sondern wir kriegen einander ja nur brutto. Und dieses Ja vom Traualtar auch dann durchzutragen, wenn ich an seinen Grenzen, an seiner erbsündlichen Belastbarkeit, an seiner Unerlöstheit leide, das gehört eben da. Und da ist Flucht keine Lösung, denn ich wachse ja nicht in meiner Barmherzigkeit, ich wachse nicht in meiner Toleranz, ich wachse nicht in meiner Geduld. Und das wäre ja genau nötig, damit Ehe wirklich zu einer gegenseitigen Erlösungsgemeinschaft wird. Ich möchte Sie, liebe Ehepaare, unter den Zuhörern daran erinnern, was am Anfang Ihrer Beziehung war. Am Anfang Ihrer Beziehung war die Freude, endlich den Märchenprinzen oder die Märchenprinzessin entdeckt zu haben. Ist er nicht wunderschön? Ist sie nicht süß? Man konnte einfach nicht verstehen, warum sich nicht auch 100 andere ausgerechnet in diesen Menschen verliebt haben. Die Stärken haben einen angesprochen, haben ein Echo in der Seele ausgelöst. Weil du so geschickt bist, weil du so hübsch bist, weil du so stark bist, weil du intelligent bist, weil du so schlagfertig bist, deshalb verliebe ich mich in dich. Unsere Seele reagiert. Aber wenn man dann in den Ehealltag hineinkommt, wo man sich nicht nur für 2-3 Stunden im gegenseitigen Sonntagsgewand zeigen kann, sondern wenn man Tag für Tag zusammen ist, dann werden eben auch die Schwachstellen sichtbar. Ja, und was mache ich dann? Bleibe ich dann stecken in der Enttäuschung, das hätte ich von dir nicht gedacht? Jede Enttäuschung, die der Partner einem bereitet, löst spontan in der Seele ein Nein aus. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist das große feierliche Ja vom Hochzeitstag auf Lebenszeit durch die vielen kleinen Neins so durchlöchert, dass am Ende von dem Ja nicht viel übrig bleibt. Oder um es bildlich auszudrücken, stellen Sie sich eine lange Salami vor, das ist das Ja am Hochzeitstag. Und davon wird scheibchenweise bei jeder Enttäuschung, bei jedem Nein etwas abgeschnitten und am Ende bleibt ein Wurstzipfel übrig. Und den kann man dann auch noch entsorgen. Hören wir uns ein Musikstück an.
Ave Maria aus dem Musical über Don Bosco, Giovanni Bosco, Life for Youth. Ein Musical, das im Sommer 2050 anlässlich des 200. Geburtstages von Don Bosco in der Steiermark uraufgeführt worden ist. Sie haben das Stück gehört in der Spiritualitätssendung heute am Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Spricht Pater Elmar Busse für uns zum Thema ohne Erbsünde, daher beziehungsfähig. Und wir hören nun die Fortsetzung seines Vortrages.
Ich hatte eben gerade auf die Gefahr hingewiesen, dass manchmal durch Enttäuschungen das Ja auf Lebenszeit in der Ehe dann verkleinert wird und dass dann manchmal von dem Ja nicht mehr viel übrig bleibt. Die Frage ist aber, was machen wir dann, wenn wir Menschen nun mal so sind, wie wir sind, erbsündlich belastete, unerlöste Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen? Die Lösung könnte darin bestehen, einfach zu sagen, ich liebe dich trotzdem. Aber die Liebe, die dann wächst, ist etwas anderes als das Verliebtsein. Verliebtsein ist ein Reagieren auf die Vorzüge des anderen. Ist das nicht schön, wenn man bis ins hohe Alter dieses Gefühl lebendig halten kann? Aber Verliebtsein ist zu wenig für eine dauerhafte Beziehung, wenn man im Alltag nah beieinander bleiben will. Es muss einfach dazukommen, die barmherzige Liebe, ich liebe dich trotzdem. Barmherzige Liebe heißt Liebe angesichts der Fehler des Geliebten. Sie merken, das ist etwas ganz anderes als bloß das Reagieren auf die Vorzüge des anderen. Wenn wir im Reagieren stecken bleiben würden, dann müssten wir beim Beobachten der Fehler des anderen langsam die Verachtung in uns wachsen lassen. Es sollte uns doch zu denken geben, dass die Kirche bei der Trauung relativ wenig als Versprechen einfordert. Kein Bräutigam muss seiner Frau bei der kirchlichen Trauung versprechen, ich baue dir ein Haus. Aber die beiden versprechen sich gegenseitig, ich will dich lieben, achten und ehren. Ja, aber wie geht denn das, das Achten, wenn ich die Fehler, die Schwächen des anderen wahrnehme? Wie kann ich dann diesen Menschen noch achten? Es geht dann genau darum, dass ich begreife, auch er ist in seiner Erbsündlichkeit ein schwaches Abbild Gottes, aber eben ein Abbild Gottes. Auch er ist in seiner Unerlöstheit ein Mensch, der sich nach Erlösung sehnt. Auch er schreit förmlich in seiner Unerlöstheit, bitte lieb mich trotzdem. Und das ist genau der Punkt, wo wir aus der reagierenden Liebe in die investierende Liebe hineinfinden dürfen, oder anders formuliert, in die barmherzige Liebe. Ich liebe dich trotzdem, nicht weil du es jetzt im Moment verdient hättest, sondern weil du es jetzt am meisten brauchst. Eine Frau erzählte mir mal, wie sie ihrem Ehemann angebrüllt hatte im Streit: Ich lasse mir die Liebe zu dir von keinem kaputt machen, erst recht nicht von dir. Spüren Sie, was das für eine innere Freiheit in dieser Haltung ist? Wie jämmerlich klingt es dagegen, wenn einer sich selbst bemitleidet und dann so formuliert: Wer bin ich? Ich bin das arme Opfer meines Partners. Recht dazu hätte jeder, ihm zu sagen, ich bin das arme Opfer von XY. Es findet sich dann immer jemand, der Böse ist. Eine seit kurzem verheiratete Frau beklagte sich am Telefon bei ihrer Mutter über das Ungeheuer, was jetzt da neben ihr lebte. Und die Mutter meinte nur etwas kühl: Hast du dich für ihn entschieden oder ich? Es ist heimtückisch und es ist so verführerisch, sich im Selbstmitleid zu baden. Das ist wie eine Badewanne mit Schaumbad. Da findet man nicht so leicht wieder heraus. Es ist verführerisch und attraktiv, sich selbst zu bemitleiden und zu sagen, ich bin das arme Opfer meines Partners. Dies kann natürlich nicht von Dauer sein. Wir können nur dann, sei es in einer Freundschaft, sei es am Arbeitsplatz oder in der Ehe, wir können nur dann körperlich-seelische Nähe auf die Dauer erleben als etwas, was uns gut tut, wenn wir gelernt haben, barmherzig zu lieben. Und uns dann immer wieder sagen, gerade jetzt brauchst du meine Liebe, mein Ja zu dir, gerade jetzt brauchst du es am meisten. Und natürlich ist es anstrengend. Natürlich kommen wir manchmal an unsere Grenzen und fühlen uns manchmal auch direkt überfordert. Ich denke an ein Ehepaar, das einmal kam, weil sie sich beide am Vorabend angekeift hatten: Du musst mich mehr lieben. Und der Partner antwortete: Nein, du musst mich mehr lieben. Ja, sie hatten beide recht. So auf beiden Seiten der Vorwurf. Hintergrund zur Information: Sie hatten ein behindertes Kind, sie wollten die Wohnung renovieren und vieles andere mehr. Also es war ganz viel zusammengekommen. Das gesunde Kind hatte schlechte schulische Leistungen. Bei beiden lagen die Nerven blank. Jeder sehnte sich danach: Kannst du denn nicht meine Batterie wieder ein bisschen aufladen? Aber dem anderen ging es ja genauso. Und das ist dann so eine Situation, in die jedes Paar immer mal wieder reingerät. Die Belastungen mögen unterschiedlich sein, aber das Ergebnis, dass die Batterien leer sind, ist bei allen gleich. Wir sehnen uns nach Liebe und merken gleichzeitig, dass wir den Partner überfordern, wenn wir ihm jetzt eigentlich das Natürlichste von der Welt in unseren Augen abverlangen. Aber wohin dann mit unserer Sehnsucht? Sollen wir diese Sehnsucht erdrosseln? Ist das so ein Realismus nach eben ein paar Ehejahren? Denn wenn wir diese Sehnsucht erdrosseln würden, dann würde sie auch nicht mehr als unerfüllte Sehnsucht wehtun. Es gibt Menschen, die haben diese Strategie, dass sie ihre unerfüllten Sehnsüchte einfach absterben lassen, nur damit es nicht mehr wehtut. Aber dann funktionieren ja diese Menschen auch nur noch. Dann sind sie, ich sag's mal drastisch, keine Menschen mehr. Dann sind sie ein Roboter. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, die bei der Post arbeitet. Da war vor kurzem ein Überfall in der Postfiliale und die Post hatte ihr angeboten, eine sogenannte Traumatherapie. Also ein Psychologe sollte sich um sie kümmern, damit sie dieses dramatische Erlebnis des Überfalls aufarbeiten konnte. Und als sie dann mit diesem Psychologen einige Gespräche geführt hatte, merkte sie: Hoppla, ja, diesen Vorfall habe ich verarbeitet. Aber da ist in meinem Seelenkeller ja noch so viel Müll drin, der eigentlich auch aufgearbeitet werden müsste. Das heißt, durch diese Therapie, die sie dort angefangen hatte, da hat sie auf einmal erst gemerkt: Ich habe immer alles in mich hineingeschüttet, und habe mich immer gewundert, dass ich eigentlich nur noch funktioniert habe. Ich habe mir nie klar machen können, woran das eigentlich liegt. Wenn wir also einander barmherzig lieben wollen, dann gelingt das nicht, wenn wir so oben drüber schnell verzeihen oder, wie ich das einmal im Schwabenland gehört habe, ich war ja auch 3 Jahre in der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig, wie eine Frau ihrem Mann etwas bissig gesagt hat: Sagen werde ich nichts mehr, aber merken werde ich es mir. Das hat mit Verzeihung überhaupt nichts zu tun. Sie richtet sich jetzt in ihrem Herzen eine Giftmülldeponie ein und wundert sich dann, wenn sie sich nicht mehr richtig freuen kann. Und bald wird sie auch von ihrer Umgebung nur noch als giftig wahrgenommen. Nein, wenn wir uns fragen, wie kommen wir wirklich in eine erlöste Beziehungsfähigkeit, wie wären wir dem erlösten Menschen Maria ähnlicher, dann hat uns Christus tatsächlich einen Weg aufgezeigt, der ganz anders angelegt ist. Nämlich genau in solchen Situationen, wo der andere uns wehtut oder uns enttäuscht, dann sind wir herausgefordert, barmherzig zu lieben. Und wenn wir uns in dieser barmherzigen Liebe überfordert erleben, dann ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, an dem wir wirklich auch sagen müssen: Gott, du bist der Unendliche. Du bist der, der die Liebe ist. Liebe du doch durch mich. Manche Christen haben den Weg Jesu, den Weg der barmherzig vergebenen Liebe, missverstanden als eine Pflicht. Aber eigentlich ist der Verzeihen können aus der Tiefste des Herzens eine Wohltat, die sich der Vergebene selber gönnt. Nur in einer Kultur der Vergebung sind dauerhafte Ehen und Freundschaften möglich. Wer nicht vergeben kann, ich sage es sehr drastisch, ist eheunfähig. Und wenn ein Christ aus dieser Kultur der Vergebung eine Pflicht der Vergebung macht, wenn er mit zusammengebissenen Zähnen äußerlich vergibt, aber im Inneren, im Herzen immer noch das Gift aufbewahrt, dann tut er sich und seinen Mitmenschen nichts Gutes. Stellen Sie sich noch einmal das Bild vom Anfang mit der Benzinpumpe und den Rostpartikeln an dem Sieb vor. Jeder von uns hat so ein Sieb. Ich möchte das Bild vom Sieb anwenden und übersetzen auf unser Gerechtigkeitsgefühl. Dieses Gefühl wird wach, wenn die anderen uns verletzt haben. Ich stelle fest, das war ungerecht. Meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit wurde verletzt. Und es ist klar, im Sinne der Gerechtigkeit bin ich das arme Opfer und der andere ist der Böse. Und wenn ich mich als das arme Opfer fühlen kann, dann ist damit auch noch verbunden ein moralischer Gewinn. Ich bin als armes Opfer der moralisch Bessere. Vielleicht kann ich dann auf den anderen herunterschauen wie ein Pharisäer. Vor kurzem bei einer goldenen Hochzeit hat die Frau in der Öffentlichkeit der feiernden Gesellschaft ihrem Mann vorgehalten, dass er einmal fremdgegangen ist. Und als er das pikiert war, hat sie dann ganz überrascht gemeint: Ja, aber das war doch. Und dann weiter: Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir verziehen habe. Also so geht das einfach nicht. Wir merken genau bei dieser Entgleisung, die Frau genoss den moralischen Gewinn, der darin steckt, sich als armes Opfer fühlen zu können. Aber wir merken auch, wie gefährlich das ist, daran festzuhalten und nicht wirklich aus freiem Herzen und aus großmütigem Herzen zu vergeben. Gerade wenn wir uns verletzt fühlen, dann müssen wir uns immer wieder auch sagen, wir sind mehr als die Summe unserer Verletzungen und können unsere Identität anders aufbauen als durch die arme Opfermentalität. Zusammenleben von erbsündlich belasteten Menschen gelingt auf die Dauer nur mit barmherziger Liebe. Ich liebe dich, nicht weil du es verdient hättest, sondern weil du es jetzt am meisten brauchst. Zur barmherzigen Liebe können wir auch sagen, es ist die göttliche Liebe. Nun gibt es einen Menschen, der nicht vom Makel der Erbsünde berührt worden ist. Das ist der Mensch Maria. Im Menschen Maria hat Gott noch einmal ganz neu angefangen und sich noch einmal ein zweites Paradies gebaut. Da sollte der Teufel nicht dazwischen funken können. Wenn Maria nun ein Mensch ohne Erbsünde ist, was hat es denn dann für Konsequenzen? Was bedeutet das für uns? Wir Christen glauben, dass durch die Erbsünde der Mensch in sich zerbrochen ist. Wille und Verstand und Gemüt sind nicht mehr eine Einheit. Diese verschiedenen Seelenkräfte können nun nach der Erbsünde ein Eigenleben führen, und je unerlöster ein Mensch ist, je zerstörter er ist, desto mehr führen diese drei Kräfte, Verstand, Willen und Gemüt, ihr Eigenleben. Paulus formuliert im Römerbrief diesen Zustand der Zerrissenheit sehr drastisch. Das, was ich will, das tue ich nicht, und was ich tue, das will ich nicht. Ich, unerlöster, armseliger Mensch. Das können wir nachlesen im 7. Kapitel des Römerbriefes. Wir leben nun mal in inneren Spannungen zwischen diesen drei Seelenkräften. Wir machen manchmal etwas, was wir als unvernünftig ansehen. Denn wenn es so wäre, dass bei uns Verstand, Wille und Gemüt und Gefühl eine Einheit wären, dann dürfte es keinen Arzt geben, der raucht. Es ist total unvernünftig, so etwas zu tun und seine Gesundheit zu schädigen. Und doch gibt es genügend, die davon nicht loskommen. Erbsünde bedeutet also ganz konkret, jawohl, wir sind als Menschen innerlich zerrissen. Wenn Maria nun als Frau ohne Erbsünde geglaubt wird, wenn wir sie so sehen, dann ist sie der ganz heile Mensch. Bei ihr wirken Verstand, Wille und Gemüt wirklich zusammen. Und zu diesem Heilsein, zu diesem seelischen Heilsein gehört dann auch, dass sie der voll beziehungsfähige Mensch ist. Sie kann also wirklich seelische Nähe anbieten, sie kann Nähe schenken, sie kann Nähe auch entgegennehmen. Und weil sie die Frau ohne Erbsünde ist, passiert bei ihr nicht das, was ich am Anfang mit meinem Auto beschrieben habe. Wenn Maria Liebe schenkt, dann ist das nicht Benzin mit Rostpartikeln, die dann das Sieb des Fließens der Liebe dann blockieren, sondern dann ist das wirklich reines Benzin. Maria ist die Frau, die uns Nähe anbieten kann, ohne dass diese Nähe für uns zur Belastung wird, weil sie eben der ganz heile Mensch ist. Unsere Vorfahren haben das immer wieder neu entdeckt. Sie haben die Nähe des ganz heilen, dieses vollbeziehungsfähigen Menschen Maria gesucht. Und sie haben besonders an den Marienwallfahrtsorten erfahren, jawohl, in deiner Nähe wird auch mir etwas von Heilung geschenkt. In mir wird etwas heil. Das ist eine ganz praktische Konsequenz aus diesem Glaube daran, dass Maria die Frau ohne Erbsünde ist. Leider meditieren die liturgischen Texte vom 8. Dezember nur die christologische Dimension des Immaculata-Festes. So, du kannst mit anderen Worten sagen, es war wichtig, dass Maria ohne Erbsünde war, damit sie dann im entscheidenden Moment ihres Lebens Ja sagen konnte zur Menschwerdung Christi. Aber die anthropologische Dimension des Immaculata-Festes, also die menschliche Dimension dieses Dogmas, kommt in den liturgischen Texten des 8. Dezember nicht zum Ausdruck. Was hat dieses Dogma mit uns anderen Menschen zu tun? Es gehört zu den Pionierleistungen eines Josef Kentenich, dass er diese Dimension des Immaculata-Dogmas zu seinem Seelsorgskonzept gemacht hat und auf dieser Glaubenswahrheit eine Spiritualität aufgebaut hat. Wenn Maria die Frau ohne Erbsünde ist, dann hat das auch für uns Konsequenzen, wenn wir diesen ganz heilen, diesen vollbeziehungsfähigen Menschen Maria begegnen. Und jeder Marienwallfahrtsort gibt uns dazu besondere Gelegenheit. Es gibt in unserem Land ganz viele Marienwallfahrtsorte. Ich vermute mal, zumindest in meiner südlichen Hälfte Deutschlands gibt es keinen Ort, der weiter als 20 Kilometer vom nächsten Marienwallfahrtsort weg entfernt ist. Unsere Vorfahren haben ihre Erfahrung gemacht. Die Nähe des vollerlösten Menschen Maria tut gut, auch wenn sie das Wort vollerlösten vielleicht gar nicht gekannt haben. Aber sie haben einfach gemerkt, Maria tut gut. Auch Sie haben sich, liebe Hörer, eigentlich geistig auf dem Weg gemacht, indem Sie sich jetzt diese Zeit gegönnt haben, um am Radio zu sitzen und diese Sendung zu hören. Und ich möchte Sie einfach ermutigen, sagen Sie Maria all Ihre Leiden, all Ihre Probleme, all Ihre Ängste. Wir brauchen vor ihr nicht zu verstecken, wir brauchen vor ihr nicht zu unterdrücken. Wir können mit ihr zusammen alles anschauen. Auch wenn wir leiden, auch wenn wir Schmerzen haben und die uns nicht gleich genommen werden, dann werden wir merken, dieser Mensch, Maria, tut uns gut. Und so möchte ich Sie ermutigen, nicht nur heute am 8. Dezember, dass Sie immer wieder die Nähe des heilen Menschen Maria suchen, dass sie bei Maria ihr Herz verschütten, dass sie manche Verletzungen, die sie gespürt haben, bei ihr abladen und die Kraft zu einer inneren Vergebung finden und wirklich loslassen können. Maria, ich übergebe dir, ich schenke dir meine Verletztheit. Maria, ich übergebe dir, ich schenke dir meine Schmerzen. Maria, ich schenke dir, ich übergebe dir meine Enttäuschungen, damit ich nicht in die Falle des Selbstmitleids falle, damit ich nicht in die Falle des armen Opfers falle, damit ich auf diesen geheimen, aber gefährlichen Gewinn, der moralisch bessere zu sein, verzichten kann. Lass mich wirklich stark und tapfer werden und barmherzige Liebe lernen in deiner Nähe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Begegnung mit der Gottesmutter, dem ganz heilen Menschen Maria, auch selber erleben dürfen, ja, Maria tut wirklich gut. Sie ist die, die mit uns geht, die uns immer wieder ermutigt und uns gleichsam zusagt, pass auf, dass sich in deinem Herzen kein Giftmüll ablagert. Pass auf, dass sich in deinem Herzen keine Traurigkeit und kein Groll ablagert. Pass auf, dass du die Bitterkeit nicht zu sehr hochkommen lässt. Jede Enttäuschung, jeden Schmerz, den dir ein naher Mensch zufügt, kannst du beantworten aus der inneren Freiheit. Ich sag's mal so vulgär, ich liebe dich trotzdem, nicht weil du es verdient hättest, sondern weil du es jetzt am meisten brauchst. Zwar ist die Zeit des Advents eher die Zeit des Glühweins und des heißen Tees, doch es wird immer wieder Momente geben, in denen sie ihren Durst mit Mineralwasser stillen, auch wenn sie eine Marke bevorzugen, die nicht von sich behauptet, vom Ursprung her vollkommen zu sein. Sie können aber doch sicher sein, dass sie beim Trinken sich keine Gefahr einhandeln, sondern sich etwas Gutes tun. Und wie sie ihrem Körper immer wieder einen Schluck Mineralwasser gönnen, so gönnen sie ihrer Seele immer wieder eine Begegnung mit dem ganz heilen und voll erlösten Menschen Maria. Ihre Seele wird es zu schätzen wissen. Und Maria hat Freude daran, Menschen in aller Offenheit begegnen zu können, auch mit ihren Schätzen.
Ohne Erbsünde, daher beziehungsfähig. Das waren die Gedanken von Pater Elmar Busse von den Schönstatt-Patres zu unserem heutigen Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn Sie jetzt in dieser Sendung anrufen und sich selber mit einbringen, vielleicht mit Ihrer besonderen persönlichen Beziehung zur unbefleckten Empfängnis Mariens, zur ganz reinen Frau Maria. Vielleicht haben Sie das auch erlebt schon, was Pater Busse gesagt hat, dass die Nähe Mariens einfach gut tut. Sie können gerne anrufen oder Fragen stellen an Pater Busse. Vielleicht ist das eine oder andere noch offen. Verstehen Sie nicht genau, was das heißen soll, diese unbefleckte Empfängnis Mariens, warum die so wichtig sein soll. Sie können gerne anrufen. Ohne Erbsünde, daher beziehungsfähig. Das ist unsere Spiritualitätssendung zum heutigen Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Unser Gast ist Pater Elmar Busse von den Schönstatt-Patres. Er hat uns in seinen Gedanken zum Thema beschrieben, was diese unbefleckte Empfängnis Mariens, also das ohne Sünde sein, das aus Maria die ganz, ganz beziehungsfähige Frau, die liebende Frau machen kann. Umkehrschluss, Pater Busse, die Sünde hat einen Bruch in unsere Beziehung und Beziehungsfähigkeit gebracht, also erst in die Beziehung zu Gott und dann in die Beziehungen untereinander. Das beschreibt die Genesis ja ganz eindrücklich, diese Grundgedanken, diesen christlichen Grundgedanken, auch schon im Jüdischen angelegt, dass durch den Sündenfall der Mensch in seiner Beziehungsfähigkeit gebrochen ist. Und wir sehen schon an den Kindern von Adam und Eva dann in dem biblischen Bericht, dass es zum ersten Mord und Totschlag kommt. Aber Maria ist diejenige, mit der Gott einen Neuanfang gesetzt hat und die ganz beziehungsfähige ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pater Busse, für Ihre Gedanken zum Thema. Und ich möchte die erste Hörerin begrüßen, die uns angerufen hat. Es ist eine Hörerin, die sich meldet, ohne ihren Namen zu nennen, aus Aching. Grüße Sie.
Ja, hallo.
Ja, ich höre Sie.
Ja, darf ich sprechen?
Sehr gerne.
Ich habe den Vortrag so schön gehört, so wunderbar war der. Mich ganz herzlich bedanke und wenn ich das sagen darf, ich habe eine ganz große Seelenkrankheit. Und wenn ich dann mit einem Priester sprechen kann oder Patris, dann lebe ich gerade wieder auf. Aber heute an diesem Fest ist es ganz furchtbar und deshalb habe ich jetzt mir erlaubt zu wählen.
Und Sie wünschen sich ein paar Worte von Pater Busse?
Ja, wenn es möglich ist. Das wäre mir eine große Freude.
Ja, Pater
Busse. Und Sie können natürlich auch gerne noch außerhalb der Sendung dann direkt, lassen sich dann einfach von der Redaktion meine Nummer geben. Dann können wir nachher auch da länger reden. Jetzt es ist vermutlich noch mehrere andere auch anrufen wollen. Mhm. Aber es stimmt natürlich, es ist, wenn man da so oft sich auch nicht verstanden erlebt und so still vor sich hin leidet und dann immer wieder auf Unverständnis trifft, dann kommt man noch mehr in die Isolierung rein und dann tut es doppelt weh. Ja. Und doch merke ich immer wieder, wie es hilft, sich aus diesen Kreisen um sich selbst dann doch zu öffnen und sagen, Gottes Mutter, du kennst uns Menschen, schon Generationen vor uns haben dich einfach erlebt als eine, die mit allem gut umgehen kann. Und deshalb kann ich einfach nur immer empfehlen, wende dich an die Gottesmutter. Das tut ihnen gut, auch wenn es jetzt vielleicht im Moment jetzt kein Heilungswunder passiert wie in Lourdes. Aber doch, es tritt eine gewisse Stabilisierung ein. Es kommt ein gewisserer Frieden. Dieses Gefühl der Verzweiflung und der Bitterkeit kann ein bisschen gedämpft werden. Aber wir können gerne auch nochmal außerhalb der Sendung dann direkt miteinander telefonieren. Ich glaube, das ist dann angemessener.
Dann würde ich vorschlagen, dass Sie noch dranbleiben, damit in der Redaktion Ihnen die Nummer gegeben werden kann. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Und ja, ich erinnere mich gerade an die gestrige Spiritualitätssendung. Da hat unsere Referentin von Enrico Rebuschini berichtet, einem italienischen Priester, der mit schweren Depressionen sein Leben lang zu kämpfen hatte und trotz dieser Erkrankung, dieser starken seelischen Belastung, inzwischen ein Seligsprechungsprozess für ihn im Gang ist, oder er ist schon selig gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall ein ganz großer Glaubenszeuge geworden. Pater Busse, das ist schon auch so, dass das ist eine Notlage, so seelische Not, wenn man sich auf Gott wirft, ist vielleicht der einzige Weg, wie man sich dann noch irgendwie getragen erfahren kann, vielleicht auch auf Marias Hilfe als unsere aller Mutter.
Gut, ich merke halt, das gehört eben mit zu dem Krankheitsbild, dass man nicht mehr hoffen kann. Und wenn man das beobachtet und sich dann deshalb noch Vorwürfe macht oder Schuldgefühle entwickelt, dann haut man sich ja selber noch mal eins gleichsam vor den Kopf, sondern einfach das demütig aushalten, das gehört mit zu diesem Krankheitsbild und da brauche ich mir jetzt keine Vorwürfe zu machen. Was mich sehr angesprochen hat, es gibt ja diesen Clown da im Kölner Karneval, den Bergischen Jung, den Winfried Pauls, der hat ja auch Zeit seines Lebens mit Depressionen geschrieben und hat dann mal darüber ein ehrliches Buch geschrieben und war ganz überrascht, dass innerhalb kürzester Zeit dann 3 Auflagen erschienen sind. Also ein ganz bodenständiger, katholischer, humorvoller Mann, vielleicht kennen ihn viele auch von der Bütt, und doch eben ist er auch von dieser Krankheit nicht verschont werden. Und das ist ja, wenn man so will, tatsächlich auch eine neue Volksseuche, wo man nicht genau weiß, wo kommt denn das eventuell alles her. Aber mir ist es wichtig, dann nochmal deutlich zu machen, dass nicht hoffen können gehört mit zum Krankheitsbild. Und die es betrifft, würde ich wirklich bitten, machen sich deshalb keine Schuldgefühle. Das geht nicht bei dieser Krankheit. Und das wichtigste Stoßgebet ist tatsächlich in diesem: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder Herr, schenke mir doch die Hoffnung wieder ein. Wir sprechen auch von der eingegossenen Tugend. Also das wird ganz deutlich als Geschenk formuliert. Ich kann mich nur in gewisser Weise öffnen, aber das musst du mir schenken. Ich kann es nicht aufbringen.
Das wäre genauso, wie wenn jemand, der nicht laufen kann, sich Vorwürfe machen würde, dass er nicht schneller vorankommt. Also dass auch die Dunkelheit und so das Gefühl, verlassen zu sein von allen und so einfach zu wissen, das gehört zu meinem Krankheitsbild dazu. Es ist eine Dunkelheit, die sich wirklich so anfühlt, aber genau da hinein kann ich dann Gott bitten, dass er da hineinkommt. Ich danke unserer Hörerin für ihren Anruf. Von Herzen Gottes Segen Ihnen. Ich würde gerne Schwester Edelwina begrüßen. Oder Schwester Edelwina Jüttner von den Steiler Schwestern. Grüß Sie.
Ja, ich gehöre zu den Steiler Missionsschwestern, Dienerinnen des Heiligen Geistes. Ich bin 1960 eingetreten. Ich bin dann nach Afrika geschickt worden und habe im Ghana im Urwald ein Hospital aufgebaut. Und durch die Krankheiten und alles war ich dann nach vielen Jahren doch sehr geschwächt. Aber das läuft gut, das Krankenhaus, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann, jetzt bin ich 81, zurzeit in Steil. Und da hat mein Bruder mir dieses Radio Horeb zukommen lassen. Und gerade in den Niederlanden hört man es sehr gut, ohne Störung. Ich bin sehr dankbar dafür. Sehr dankbar. Nun wollte ich nur dazu sagen, ich bin Marienkind und vielleicht kurz meine seltsame Geschichte. Ich bin erst mit 14 getauft worden. Meine Mutter war evangelisch, mein Vater katholisch und damals war ziemliche enge Einstellung in der Kirche. Jedenfalls sind wir drei Kinder erst getauft worden, als wir uns entschieden haben, selber, und alle drei sind katholisch geworden. Ich war die Schlimmste, die Älteste. Ich wollte nicht. Ich wollte so wie meine Mutter. Und in Ferien waren wir bei Ordensschwestern, weil wir ein bisschen aufgepäppelt werden mussten. Nach dem Krieg war jeder so ein bisschen hungrig. Ja, und bin ich in keine Kirche gegangen. Und nach den 6 Wochen habe ich die Kirche nie betreten gehabt. Und dann ging eine junge Ordensschwester mit mir zum Abschied durch den Garten und wir kamen an einer steinernen Mutter Gottes vorbei mit diesem Schutzmantel und darunter sind ja ganz viele Leute. Das war aus Marmor, glaube ich. Und da sagt die junge Ordensschwester, die da, die kennst du doch. Ja, sage ich, die kenne ich. Das war alles und am nächsten Tag fuhr ich nach Hause, wurde schrecklich unruhig und habe schließlich nicht mehr ausgehalten und bin zu meiner Mutter gegangen. Das war dann am Samstag und habe gesagt, Mutter, ich will katholisch werden. Meine Mutter war schon einiges gewöhnt von mir und dann sagt sie, ja, dann geh du zu dem evangelischen Pastor, denn nächste Woche sollst du getauft und gefirmt werden. Konfirmiert werden. Ja, habe ich gesagt, ich habe aber Angst. Naja, meine Mutter hat da angerufen, wir sind da hingegangen und der evangelische Pastor hat ganz liebevoll nach einem langen Gebet seine Hände auf meine Schultern gelegt und hat gesagt, Kind, du bist gesegnet. Ich wollte dies nur sagen, das habe ich der Gottesmutter zu verdanken. Es ist unglaublich, dass sie diese Kraft hatte, mich hier in diesen rechten Weg zu senden. Und auch ich spüre sehr deutlich meine Sendung und spüre sehr deutlich, wie Jesus mich immer wieder zu Jesus führt und immer tiefer und immer tiefer. Es ist ein ganz großes Geschenk. Das wollte ich nur mit Ihnen teilen. Die Gottesmutter ist wunderbar und man muss sie gern haben und man muss jeden Tag sich ihr weihen. Es ist so was Schönes. Danke für alles.
Vielen Dank, Schwester Edelwina, für Ihren Anruf. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu unseren Hörern gehören, jetzt aus den Niederlanden auch. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Ja, Pater Busse, wollen Sie noch etwas dazu ergänzen?
Gut. Was diese Schwester gemacht hat, der hat da unwahrscheinlich viel Freiheit gelassen, aber doch eben darauf hingewiesen. So dieser ganz sanfte Satz, die kennst du doch, ja. Und dieses Bild, das wirkt einfach an sich Maria, die einfach alle unter ihrem Mantel hat. Und ich habe den Eindruck, das täte heute sicherlich manchen gut, einfach so auf diese dezente Art und Weise aufmerksam gemacht zu werden. Du wend dich doch an die Gottesmutter, ja. Das Schöne hier in Dernbach ist, es gibt so 300 Meter außerhalb vom Ort, gibt es so eine kleine Heilbornkapelle mit einer alten, also mit einer alten Marienstatue. Und da hängen auch ganz viele Votivtäfelchen drin. Und die Leute kommen wieder und füllen sich dann da an der Pumpe, an der Quelle, dann Kanister Wasser ab. Also da gibt es einfach so eine volkstümliche Verbindung zu dem vollerlösten Menschen Maria. Aber es gibt eben doch viele Menschen, die sich irgendwie da aus welchen Gründen auch immer so eine emotionale Blockade zugelegt haben. Und wenn man die überwinden kann und einfach deutlich machen, Mensch, wenn wir die Gottesmutter gern haben, dann machen wir da aus der Gottesmutter keine Göttin und keine vierte Person der Dreifaltigkeit, sondern wirklich, sie bleibt Mensch, aber eben ein Mensch, der Gott ganz nahe steht und sicherlich auch der Mensch, der Christus überhaupt am nächsten je gewesen ist, allein aufgrund ihres Mutterseins. Und es ist klar, dass wenn wir uns an den Menschen Maria wenden, dass uns das auch Gott näher bringt. Also Christus sagt ja immer wieder, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also Christus ist nicht eifersüchtig auf Liebe, die Menschen einander schenken, sondern immer dann, wenn Menschen einander Liebe schenken, betrachtet er diese Liebe, als ob sie ihm geschenkt würde. Und deshalb, wenn wir den Menschen Maria Liebe schenken, dann freut sich ihr Sohn mit, der ist nicht eifersüchtig auf seine Mutter.
Danke, Schwester Edelwina, noch einmal. Und ich möchte jetzt zum Ende der Sendung Schwester Eusebia noch einmal kurz das Wort geben. Schwester Eusebia, hören Sie uns?
Ja.
Ja, wunderbar.
Ich möchte den Herrn Busse ganz herzlich danken für die, also es ist wirklich sehr schön über den Vortrag. Und ich habe ja auch immer schon die Mutter, die unbefleckte Empfängnis, sehr gern gehabt. Und ich habe einmal ein ganz schlimmes Leid gehabt in unserer Familie. Und dann war halt auch so unglücklich. Und dann habe ich gesagt, komm Mama, wir gehen jetzt zu der Mutter Gottes. Wir haben ein großes Statue in unserem Wohnzimmer gehabt. Ich sage, wir gehen jetzt zur Mutter Gottes und wir beten, dass wir wieder beten können. Und es ist einfach, also ich muss sagen, das hat uns alle beide sehr geholfen. Und ja. Also ich habe immer schon die Mutter Gottes sehr verehrt auch. Und ich habe, so wie Sie auch gesagt haben, wenn man jetzt irgendwie Streit hat mit jemandem oder so, und dann habe ich mir immer gemerkt, wenn ich denjenigen segne und sage, schau, Heiland, der meint so viel besser, der meint es gar nicht so schlecht. Und bitte segne ihn, segne du mit mir. Und da habe ich mir sagen, das hat mir immer am allermeisten geholfen.
Okay, ja. Dankeschön, Schwester Eusebia, dass Sie uns das erzählen aus Ihrer so langen Erfahrung auch im Ordensleben, beziehungsfähig oder das, weil sie ohne Erbsünde war, war ganz Maria. Und ich danke Pater Busse für seine Gedanken zum heutigen Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Eine andere Herangehensweise noch einmal. Wie spüren wir unsere Beziehungsunfähigkeit, unsere Sündigkeit auch in der Beziehungsunfähigkeit und wie kann Maria uns da helfen? Vielen herzlichen Dank, Pater Busse. Alles Gute Ihnen. Wir freuen uns auf die weiteren Sendungen mit Ihnen in den kommenden Monaten. Wenn Sie von dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, einen CD-Mitschnitt wünschen, können Sie ihn bestellen unter 08328 921 120. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche allen noch einen gesegneten Festtag. Und Gabi Fröhlich ist mein Name und ich bitte Pater Busse noch um seinen priesterlichen Segen zum Schluss.
Gerne. Auch die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter segne Sie und alle Menschen, in deren Not Sie wissen, die Menschen, die Ihnen Ihre Probleme anvertraut haben, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.